Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Am Mikrofon ist Judith Taubert. Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Plattform hier bei Radio Free FM. Nicht erst seit gestern ist das Thema Klimaschutz bei uns in den Köpfen angekommen. Längst geht es auch nicht mehr nur darum, unsere Energiegewinnung grüner zu machen. Es geht um viel mehr, um neue Konzepte, um pfiffige Ideen und auch um Innovation. Wie bekommen wir den Verkehr klimafreundlicher wie unsere Energiegewinnung? Und seit ein paar Wochen demonstrieren jeden Freitag Schüler auf der Straße ihr Motto Fridays for Future. Sie schwänzen den Unterricht, um für eine bessere Klimapolitik auf die Straße zu gehen. Zwar hat die Politik die Notwendigkeit zum Handeln erkannt, aber immer noch boykottieren größere Staaten wie China oder die USA ambitioniertere Klimaziele. Und auch Deutschland ist längst kein Klimaschutz-Musterschüler mehr. Aber unser heutiger Gast sieht dennoch Wege, wie Deutschland und auch Europa den globalen Klimaschutz revolutionieren können. Wie schaut es denn nun aus mit unserem Klima? Das wollen wir uns in der heutigen Sendung näher anschauen. Jetzt erstmal herzlich willkommen im Studio von Radio Free FM an Professor Franz Josef Rademacher.
Hallo.
Wir starten mit einer kurzen Vorstellungsrunde in die Sendung. Ich denke, der eine oder andere Hörer dürfte auf jeden Fall Ihren Namen schon mal gehört haben. Für all diejenigen, deren Namen jetzt noch nicht geläufig ist, geben wir uns noch mal so ein, zwei Minuten immer Zeit, um uns ein Bild zu machen, wer denn heute bei uns im Studio ist.
Ich bin ein Professor der Universität Ulm, seit kurzem im Ruhestand, arbeite jetzt an der Universität in Friedrichshafen, leite in Ulm ein Forschungsinstitut und bin thematisch sehr stark mit Fragen der Globalisierung, der Entwicklung der Weltbevölkerung und der Digitalisierung beschäftigt und als Mitglied im Club of Rome vor allen Dingen auch mit den großen Zukunftsfragen.
Mhm. Sie waren, soweit ich weiß, Informatikprofessor, gell?
Ganz genau, genauer sogar für künstliche Intelligenz.
Sie haben jetzt sich um das Thema künstliche Intelligenz gekümmert. Wo liegt denn da die Schnittstelle zwischen Klimaschutz und künstlicher Intelligenz? Oder andersrum gefragt, kann denn künstliche Intelligenz für den Klimaschutz eingesetzt werden?
Das ist die eine Ebene. Man kann fragen, kann Technik, kann künstliche Intelligenz helfen, um die Probleme auf der Welt zu lösen? Mhm. Es gibt da aber den sogenannten Bumerang-Effekt. Der hat historisch dazu geführt, dass mit immer mehr Technik wir eigentlich immer mehr Probleme hatten. Mhm. Also soll man nicht zu optimistisch sein in der Vorstellung, dass die Technik die Probleme löst. Es gibt aber noch eine andere Beziehung. Man kann die Menschheit als intelligentes Wesen studieren und kann sich dann fragen, ob diese Menschheit als intelligentes Wesen in der Lage ist, mit ihren Schwierigkeiten zurückzukommen. Und da ist eine interessante Brücke zur künstlichen Intelligenz, da die sich ja nicht nur mit der Intelligenz einzelner Individuen beschäftigt, sondern durchaus auch mit Intelligenz in der Tierwelt und Intelligenz in Superorganismen. Das sind Unternehmungen, Organisationen, aber eben auch die ganze Menschheit.
Dass es am Anfang nicht ganz so technisch wird, erläutern Sie bitte kurz in ein, zwei Sätzen, was denn künstliche Intelligenz überhaupt ist.
Von der Idee her ist künstliche Intelligenz der Versuch, maschinelle Systeme zu entwickeln, die konfrontiert mit Fragen und Problemen auf einem Niveau antworten, das dem der Menschen entspricht oder vielleicht sogar noch besser ist.
Das beispielsweise möglich auch durch das Thema Vernetzung und das Thema selbstständiges Lernen.
Ja, wobei das allerdings zwei völlig verschiedene Themen sind. Also Vernetzung kann eine Struktur intelligenter machen, zum Beispiel indem jemand etwas weiß, was man früher nicht wusste. Also wenn ich mit einem Auto auf eine Kreuzung zufahre, da ist ein Gebäude, ich weiß nicht, ob von rechts Verkehr kommt. Wenn ich jetzt vernetzt bin und der Verkehr, den ich noch gar nicht sehe, mir mitteilt, dass er kommt, dann kann ich auf einen Verkehr reagieren, den ich gar nicht sehe. In dem Sinne wird meine Performance besser. Man könnte das als eine Intelligenzleistung sehen. Aus meiner Sicht ist das einfach die Informationsbereitstellung über die Vernetzung.
Mhm. Herr Professor Rademacher, Sie haben ein Buch geschrieben, Der Milliardenjoker, wie Deutschland und Europa den globalen Klimaschutz revolutionieren können. Das ist unser heutiges Thema und wir möchten uns heute auch intensiv mit dem Inhalt des Buches auseinandersetzen. Als kurze Einstiegsfrage, die zugegebenermaßen sehr pauschal ist. Ist das Klima denn überhaupt noch zu retten?
Also meiner Ansicht nach ist schon die Frage natürlich falsch, weil das Klima ist nichts, was man rettet. Dem Klima ist auch vollkommen egal, wenn es sich verändert. Die Frage ist, ob wir die Klimasituation in etwa so, wie sie heute ist, stabilisieren können, weil das für die Menschen viele Vorteile hätte, wenn das gelänge. Mhm. Ich glaube, das ist noch möglich im Sinne des 2-Grad-Ziels. Also wir können meiner Ansicht nach noch verhindern, dass sich die Temperatur um mehr als 2 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit verändert. Es ist aber alles andere als klar, ob uns das gelingen wird.
Mhm. Aber jetzt hatten wir ja vor 100 Jahren schon ein ganz anderes Klima, oder?
Nein. Die Frage, ob wir wirklich ein anderes Klima haben, ist nur sehr schwer zu beantworten, weil Klima und Wetter sind sehr verschiedene Dinge. Das, was die Wissenschaft uns sagt, ist, dass sich die mittlere Temperatur seit etwa 100 Jahren um 0,8 Grad erhöht hat.
Im Mittel, oder?
Im Mittel und um 0,8 Grad. Mhm. Das ist ja zunächst mal nicht viel und es ist auch nur im Mittel. Und gut, das ist vielleicht die Veränderung des Klimas, die mittlerweile eingetreten ist.
Mhm. Also und Ziel des Ganzen sollte natürlich sein, Sie haben das 2-Grad-Ziel vorhin genannt, die Klimaerwärmung auf diese 2 Grad einzugrenzen. Was genau das 2-Grad-Ziel ist und vor allem auch, wie nun Deutschland bzw. wie Europa seine Rolle im Bereich Klimaschutz einnehmen kann, das hier gleich in der Sendung hier bei Radio 4 FM in der Plattform zu Gast heute Franz Josef Rademacher. Hier ist Radio 4 FM mit der Plattform. Zu Gast heute Professor Franz Josef Rademacher. Es geht um sein neues Buch, Der Milliardenjoker, wie Deutschland und Europa den globalen Klimaschutz revolutionieren können. Wir haben uns jetzt vorhin schon über das 2-Grad-Ziel kurz unterhalten. Bevor wir jetzt auf den Klimaschutz als solchen im ersten Gesprächsblock eingehen, würde ich Sie kurz bitten, nochmal das 2-Grad-Ziel genauer zu erläutern. Um was geht es dabei?
Also wir wissen, dass wir als Menschen mit unseren Klimagasemissionen dazu beitragen, dass es wärmer wird. Das ist der sogenannte Treibhauseffekt. Die Frage ist, wollen wir, dass es wärmer wird oder wollen wir das nicht? Wenn man in einer kalten Gegend lebt, ist man ganz froh, wenn es wärmer wird. Aber auf der Erde wohnen ganz, ganz viele Menschen in Gebieten, wo es sehr warm ist, wo die Wasserversorgung alles andere als sicher ist. Und insgesamt ist es so, dass sich die Menschheit so sehr an das Wetter angepasst hat, dass jede Veränderung des Wetters mit ganz vielen ökonomischen Nachteilen verbunden ist. Deshalb möchte die Menschheit am liebsten, dass das Klima in etwa so bleibt, wie es ist.
Also gibt es quasi schon ein gemeinsames Commitment, wenn man so möchte, also quasi das Klima weitestgehend auf dem heutigen Niveau zu halten.
Ja, sag mal, es gibt eine gemeinsame Interessenlage, wobei dann manche es auch gerne wärmer hätten, andere es gerne kälter hätten. Aber da wir insbesondere über die Weltmärkte und über die Nahrungsterminmärkte alle miteinander verknüpft sind und da in Notfällen die Menschen flüchten und migrieren und dann über die Migration wir wieder alle miteinander verknüpft sind, kommen alle Leute, die lang genug überlegen, zu dem Schluss, am liebsten soll es mal so bleiben, wie es ist. Es soll sich vor allen Dingen nicht erheblich verändern. Und jetzt haben wir wissenschaftliche Analysen und die sagen, wir haben eine einigermaßen hohe Wahrscheinlichkeit, dass es sich nicht dramatisch alles verändert, wenn die Erwärmung unter 2 Grad bleibt. Wenn sie über 2 Grad kommt, dann drohen sogenannte sich selbst verstärkende Effekte, zum Beispiel die Auflösung des Permafrostes in Sibirien. Das setzt Unmengen Methan frei und das würde wiederum die Veränderung des Klimas enorm beschleunigen. Das heißt, wir sind mit sogenannten Tipping Points konfrontiert, an denen die Sache losgaloppiert und wir können sie nicht mehr aufhalten. Und bei 2 Grad maximal haben wir das Gefühl, dass wir noch unterhalb dieser Tipping Points sind.
Das heißt, wenn wir über 2 Grad kommen, dann stoßen wir Prozesse an, die zum einen irreversibel sind und die sich, wie Sie gesagt haben, selbst verstärken. Das heißt, wir verlieren irgendwann die Macht, auch das 2-Grad-Ziel halten zu können.
Genau.
Sie schreiben jetzt in Ihrem Buch, in Ihrem ersten Kapitel, eine ganz interessante These, die würde ich gerne kurz vorlesen. Die Politik hat in Paris geliefert, also Klimagipfel, was sie liefern konnte, auch wenn dies bei weitem nicht zur Erreichung des 2-Grad-Ziels, über das wir jetzt gerade gesprochen haben, reichen wird. Viel mehr kann die Politik nicht leisten. Weiterer Druckaufbau auf die Politik ist eher kontraproduktiv. Jetzt braucht es ja jemanden, der dieses 2-Grad-Ziel aktiv erreichen möchte, jemand, der uns vielleicht auch in irgendeiner Form auf die Finger schaut. Wer sollte das denn machen, wenn es nicht die Politik ist?
Gut, die Politik hat das Problem, dass sie die Interessen von etwa 200 Staaten gegeneinander austarieren muss. Und das sind dann arme Länder wie Indien und reiche Länder wie Deutschland. Und dann gibt es eine russische Politik und einen US-Präsidenten. In diesem Kontext kann man nur begrenzt viel gemeinsam vereinbaren. Es ist im Wesentlichen das Problem der Gerechtigkeit zwischen den Staaten. Wir haben jetzt aber eine Zusatzdimension, nämlich wir haben den Unterschied zwischen sehr reichen Leuten und Normalbürgern. Und sehr reiche Menschen bringen es auf 1000 Tonnen CO2 pro Jahr, Normalbürger in Deutschland auf 10 und Normalbürger in Indien auf 1 Tonne.
Also diese wohlhabende Gesellschaft nennen Sie im Buch auch die sogenannten Top-Emitter.
Die Top-Emitters, es ist klar, sehr viel Wohlstand ist mit sehr viel Aktivitäten verbunden, mit sehr viel Flügen, mit sehr viel Willen an verschiedenen Stellen der Erde. Das ist alles sehr klimaintensiv, ist in Ordnung, wenn die Welt das aushält, führt aber zu 1000 Tonnen CO2. Und das gibt es bei Millionären in Indien und bei Millionären in China, genauso wie bei Millionären in Deutschland oder in den USA. Das heißt, es gibt diese Dimension der Wohlstandsseite und den anderen, genauso wie die Dimension zwischen reichen und armen Ländern. Die Politik kann die Probleme zwischen den sehr reichen Menschen auf der Erde und den anderen nicht supranational lösen. Das heißt, wir müssen jetzt gucken, wie wir die Menschen mobilisieren, die letzten Endes über sehr viel Ressourcen verfügen, sehr viel CO2 emittieren, unter Verursacherprinzip zuständig wären, die auch das Geld haben, um zu zahlen. Wir brauchen sehr viel Geld und die auch noch besonders viel davon haben, wenn die Klimakatastrophe nicht stattfindet. Und die Konstellation ist gegeben, die sogenannten Top-Emitters oder überhaupt Menschen, die über einen gewissen Wohlstand verfügen, sind jetzt aufgerufen, die 2. Hälfte des Problems zu lösen, nachdem die Staaten die 1. Hälfte gelöst haben.
Sie haben jetzt gerade auch die Top-Emitters angesprochen. Wenn wir jetzt in die USA schauen, die mitunter auch sehr wohlhabende Gesellschaft hat jetzt einen Präsidenten, Donald Trump, der ja eingangs sogar den Klimawandel in irgendeiner Form dementiert hat, quasi, den gibt es gar nicht. Wie soll das denn jetzt gelingen, genau diese Leute, von denen Sie jetzt gerade angesprochen haben, die zu mobilisieren, wenn es dann noch einen Präsidenten gibt, der propagiert, das Ganze gibt es nicht. Also ist vielleicht diese Mobilisation von diesen Menschen nicht ein bisschen idealistisch?
Überhaupt nicht. Es gibt in den USA ganz viele kluge Köpfe, die über sehr viel Geld und andere Ressourcen verfügen, die wissen, was letzten Endes der Welt, aber auch ihrem Wohlstand droht. Es gibt sogar sehr viele Bundesstaaten in den USA, die hochgradig aktiv im Bereich Klimaschutz sind. Und auf der letzten Klimakonferenz waren viele Staaten und Städte der USA vertreten, die eine ganz andere Politik betreiben als der Präsident. Also der Präsident als Repräsentant des ganzen Landes betreibt eine Politik, aber Individuen in dem Land betreiben eine ganz andere Politik. Und das ist ja der Punkt, der mir ohnehin ein Anliegen ist. Es gibt die Probleme zwischen den Staaten. Das ist eine Seite. Und dann gibt es die Probleme zwischen den Individuen. Und da sind durchaus auch sehr reiche Individuen in armen Ländern und sehr arme Individuen in reichen Ländern. Mhm. Und diese zweite Dimension, die muss man adressieren und die hat durchaus eine realistische Chance.
Das heißt, es wird teilweise die Rolle der USA etwas zu pessimistisch gesehen, wenn ich Sie richtig verstanden habe. Es gibt eine, Sie haben es jetzt genannt, eine Masse kluger Köpfe, die durchaus weiß, was der Klimawandel für ihr Leben und ihren Wohlstand bedeutet.
Also erstens das und zweitens haben die USA ihre Zusagen aus Paris bisher besser umgesetzt als die Deutschen. Nicht unbedingt, weil sie Klimaschutz betreiben wollten, sondern weil sie zunehmend Kohle durch Gas ersetzt haben. Gas ist aber in Bezug auf CO2 deutlich günstiger als Kohle. Und deshalb haben die USA, wenn auch aus ganz anderen Gründen, relativ betrachtet in den letzten Jahren mehr zur Verbesserung der CO2-Bilanz beigetragen als die Deutschen.
Sie haben es jetzt gerade genannt, die Deutschen hinken da etwas hinterher. Über Deutschland wollen wir später auch genauer reden. Jetzt gibt es aber auch auf Landesebene einige Regierungen, die damit guten Beispiel vorangehen bzw. vorangehen möchten. Das ist beispielsweise Nordrhein-Westfalen oder auch das Bundesland Hessen. Was machen die denn anders wie andere?
Gut, Bundesländer sind unterhalb der staatlichen Ebene, sind also nicht staatliche Akteure. Und was ich sehr interessant finde, ist, das Bundesland Hessen hat bereits vor 8 Jahren beschlossen, dass sie die Verwaltung des Landes bis zum Jahr 2030 klimaneutral stellen werden. Ich bin der wissenschaftliche Betreuer und Berater dieses hessischen Projektes, das beim Finanzministerium aufgehangen ist, ein sehr kluges Projekt. Also Hessen hat sich entschieden, bis 2030 klimaneutral zu werden. Nebenbei gesagt, das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit hat letztes Jahr entschieden, dass es bis 2020 klimaneutral ist. Also ja, das können Länder entscheiden, das können Städte entscheiden, das können Firmen entscheiden, das können Individuen entscheiden. Diese Optionen bestehen und ich hoffe, dass wir auch dahin kommen werden, dass sich die deutsche Regierung für unsere gesamte Verwaltung bis 2025 klimaneutral stellen wird.
Sagt Professor Franz Josef Rademacher, heute zu Gast bei uns in der Plattform. Mehr Druck auf die Politik ist also kontraproduktiv, aber die Politik kann durchaus auch mit gutem Beispiel vorangehen. Die Plattform bei Radio Free FM, zu Gast ist Professor Franz Josef Rademacher. Es geht um sein Buch Der Milliardenjoker, wie Deutschland und Europa den globalen Klimaschutz revolutionieren können. Und wir haben jetzt gerade schon über die Rolle der USA gesprochen, wo sie eigentlich ein ganz optimistisches Bild gezeichnet haben. Sie haben nämlich gesagt, es gibt nicht nur den Präsidenten, der ja den Klimaschutz leugnet und vielleicht als Repräsentant des Staates ein bisschen eine unglückliche Figur macht, sondern es gibt auch noch die andere Seite, nämlich diejenigen, die wohl wissen, was denn das Ganze für uns auf der Welt bedeutet, was der Klimaschutz denn ausmacht und warum die Einhaltung des 2-Grad-Ziels so wichtig hat. So wichtig ist. Wir wollen jetzt am Anfang vom zweiten Block auf den südamerikanischen Kontinent schauen, genauer gesagt nach Ecuador. Dort war es so, schreiben Sie in Ihrem Buch, dass 2007 der damalige Präsident Rafael Correa den Industrienationen ein Geschäft angeboten hat. Er sagte nämlich zu 850 Millionen Fass Öl im Boden seines Urwalds zu belassen und eben nicht zu fördern, sofern die westlichen Staaten die Hälfte der entgangenen Einnahmen aus dem Verkauf des Öls aufbrächten und Ecuador zukommen ließen. Das Ganze hört sich ja gar nicht so schlecht an. Warum hat es denn am Ende des Tages nicht funktioniert?
Gut, zunächst einmal ist das ja ein sehr kluger Ansatz. Wir haben heute die größten Regenwälder der Welt in vergleichsweise armen Ländern. Wir erwarten immer, dass diese Länder diese Regenwälder schützen. Zum Beispiel für die Biodiversität, aber auch fürs Klima. Diese Länder sagen aber, ihr habt bei euch auch den Wald abgeholzt und wir werden unseren Wald abholzen, wir werden das Holz verkaufen und wir werden die Flächen in landwirtschaftlich nutzbare Flächen verwandeln. Dagegen kann man ja eigentlich gar nicht argumentieren. Das heißt, richtig betrachtet, sollten reiche Länder dafür zahlen, dass der Regenwald stehen bleibt. Das wird natürlich noch spannender, wenn unter dem Regenwald plötzlich Öl gefunden wird. Weil jetzt habe ich ja die Möglichkeit doppelter Einnahmen. Ich kann erstens den Wald abroden und verkaufen und dann kann ich auch noch das Öl fördern. Und deshalb war das eine sehr, sehr kluge Lösung, dass man damals kurz vor einem Vertrag stand, bei dem die Bolivianer das Öl in der Erde gelassen hätten, damit auch den Regenwald geschützt hätten und wir hätten eben dafür bezahlt. Und dann kommt der deutsche Minister und sagt, ich zahle doch nicht dafür, dass etwas nicht passiert. Also wenn man seinen Satz zu Ende denkt, sagt er, ich zahle gerne, wenn ihr alles zerstört, ich kaufe es euch dann ab. Aber wenn nichts passiert, ja, warum soll ich dann zahlen?
Zumal Sie ja auch schreiben, dass 850 Millionen vergleichsweise günstig ist.
Ja, es wurde ein günstiger Preis angeboten. Also der Preis pro Tonne CO2 wäre relativ günstig gewesen. Ich glaube, es war 5 Euro pro Tonne CO2. Es wäre ein sehr günstiger Preis gewesen. Es ist gar nicht nachvollziehbar, dass wir das nicht gemacht haben. Aber nochmal, das Argument ist rein ökonomisch. Ich zahle, bekomme aber nichts dafür, als dass eben der Regenwald stehen bleibt und das Öl in der Erde bleibt. Aber das mache ich nicht. Ich zahle nur, wenn ich Holz kaufen kann und wenn ich Öl kaufen kann. Ja, das ist eine sehr krude ökonomische Logik, bei der externe Effekte wie Umwelt nicht vorkommen. Und dann ist es auch ökonomisch klug. Aber weil eben die externen Effekte nicht beachtet werden, ist das auf Dauer eine Katastrophe. Und so machen wir das dauernd. Das war nicht nur der Minister und Ecuador, sondern wir machen das dauernd so. Wir zahlen immer nur für die Zerstörung und nur sehr selten zahlen wir dafür, dass etwas erhalten bleibt in Ordnung.
Und wenn wir jetzt nach Brasilien schauen, ja auch ein Land mit sehr, sehr großer Waldfläche, zeichnet sich ja mittlerweile ein ähnliches Bild ab. Es gibt dort seit Anfang des Jahres eine neue Regierung, die deutlich kritischer gegenüber dem Regenwald steht und sich auch eher davon verleiten lässt, Abholzung für den wirtschaftlichen Wohlstand. Wie können wir denn als Europäer dieser Situation in irgendeiner Form Herr werden?
Der brasilianische Präsident ist ja klug. Der hat nicht gesagt, wir holzen nur ab. Der hat auch gesagt, wir lassen es stehen, wenn ihr zahlt. Und das ist auch meiner Ansicht nach in der Sache berechtigt. Es ist einfach nicht einzusehen, warum ein relativ armes Land für uns alle die Naturressourcen erhalten soll. Und wir, die wir über die höchsten Einkommen verfügen, wir beteiligen uns nicht an den Kosten.
Damals haben wir den Fehler gemacht unter dem damaligen Minister und haben gesagt, nee, wir zahlen doch nicht dafür, dass eben etwas nicht abgeholzt wird. Wie sieht die Sache denn heute aus, wenn Sie sagen, der Präsident Brasiliens hat genau denselben Vorschlag nochmal gebracht?
Wir haben bisher immer noch dieselbe Situation. Anders ausgedrückt, alle Regierungen in der reichen Welt tun sich sehr, sehr schwer, die Mittel für Entwicklungszusammenarbeit zu erhöhen. Wir tun uns aber alle auch furchtbar schwer, für Klima zu zahlen. Es gibt im Kontext von Paris die Verpflichtung der reichen Länder, ab dem Jahr 2020 100 Milliarden Dollar pro Jahr Klimafinanzausgleich zu zahlen. Es ist aber vollkommen unklar, wo diese 100 Milliarden herkommen sollen. Aber die Zusagen in Paris, Zusagen der ärmeren Länder, sind in der Regel an die Geldflüsse gekoppelt. Wenn also das Geld nicht fließt, gibt es gar keine Zusage. Also wir müssten eigentlich diesen Geldfluss hinbekommen. Aber einer der Gründe, warum der US-Präsident aus dem Paris-Vertrag raus will, ist, dass er eben nicht zahlen will dafür, dass die anderen ihre Zusagen einhalten.
Jetzt wollen wir, bevor wir noch nach China schauen, auch ein sehr spannender Akteur, wenn es ums Thema Klimaschutz geht. Sie haben vorhin einen Begriff genannt, externe Effekte, aus der Volkswirtschaftslehre kommt der. Wenn Sie den kurz erklären könnten, bitte.
Gut, wir wissen, dass ökonomisches Handeln häufig Effekte erzeugt, die irgendwo andere und anderes betreffen. Also manchmal wird die Umwelt zerstört, Manchmal werden Menschen ausgebeutet, manchmal werden Kulturen zerstört. Das heißt, der ökonomische Prozess erzeugt Kosten außerhalb des Prozesses selber. Mhm. Es ist natürlich ein großes Interesse der Leute, die diese Prozesse letztlich verantworten und den Überschuss behalten dürfen als Gewinn, ist es hochinteressant, Prozesse so zu organisieren, dass sie die Überschüsse vermehren und für sich persönlich behalten können und die externen Kosten auf andere abschieben und sich an der Finanzierung dieser Kosten nicht beteiligen. Dann haben die anderen eine zerstörte Umwelt oder der Staat muss bezahlen, dass die Umwelt in Ordnung gebracht wird. Dann haben wir lauter Arbeitslose, dann haben wir Leute in prekären Verhältnissen, dann haben wir Familien, die nicht funktionieren, dann haben wir Kinder ohne Ausbildung und alles das muss der Staat machen oder es wird nicht gemacht. Und dann haben wir die gesellschaftlichen Nachteile einer Unterklasse mit allem, was dazugehört. Es ist also in der Ökonomie höchst beliebt, die externen Effekte nicht zu bezahlen. Eine vernünftige Ökonomie unterstellt immer die Internalisierung der externen Kosten. Da wird auch immer drüber geredet. Aber es kann häufig nicht sichergestellt werden, dass diese externen Kosten auch bezahlt werden. Und dann macht das ökonomische System permanent das Falsche, weil die Preise nicht die Wahrheit sagen.
Also wenn wir uns quasi das bildlich vorstellen möchten, eine Fabrik, die für die Herstellung ihrer Produkte Frischwasser benötigt, was sie aus einem Fluss nimmt, dann nimmt sie das ja, weil das Frischwasser sowieso schon da ist und kalkuliert es nicht in die Kosten ein. Sie haben es eben gerade gesagt. Leitet dann am Ende der Produktion verschmutztes Wasser wieder in den Fluss ein. Es leiden nicht nur wir Menschen, sondern auch natürlich Tiere, Flora, Fauna darunter. Und vielleicht gibt es flussabwärts eine zweite Fabrik, die dann erstmal für die Reinigung des Wassers bezahlen muss. Und auch diese Fabrik wird sich natürlich dann sehr schwer tun mit den Kosten. Wenn wir uns jetzt auf die Autofahrer beispielsweise konzentrieren, die zugegebenermaßen nicht den größten, aber doch einen Teil der Emissionen ausmachen, dann müsste doch diese Logik nach der Autofahrer nicht nur für den Liter Benzin oder Diesel zahlen, sondern auch für den Ausstoß von Treibhausgasen, oder?
Natürlich, aber es wird meistens vergessen, dass die Autofahrer das auch tun. Denn der Benzinpreis ist im Wesentlichen Steuer. Wir zahlen also auf jedem Liter Benzin 65 Euro Cent Steuern. Die Schweizer weisen die CO2-Kosten des Automobilverkehrs extra aus. Mhm. Dort kommen auf das Benzin 5 Rappen pro Liter, also etwa 5 Cent pro Liter. Und das ist für die Finanzierung von Kompensationsprojekten für die Emissionen der Fahrzeuge. Das heißt, in dem Sinne fahren die Schweizer Automobile klimaneutral. Die Zusatzkosten sind relativ gering, das heißt, es ist nicht so teuer. Und wie gesagt, wir zahlen 65 Euro Cent Steuern. Jetzt geht immer der Streit darum, ist das eigentlich das Geld, was wir sowieso brauchen, um die Straßen und alles zu bauen und da sind keine Umweltkosten drin? Oder ist das Geld für die Straßen niedriger? Und die Umweltkosten sind wohl drin. Dann kann man auch noch fragen, ja, was ist denn mit den Unfällen? Was ist denn mit den Leuten, die querschnittsgelähmt sind? Man kann natürlich andersrum fragen, wie sähe denn unsere Wertschöpfung ohne Automobile aus? Dann wären wir arm wie eine Kirschenmaus. Dann hätten wir kein vernünftiges Gesundheitssystem. Also die Diskussion ist schwierig. Mir geht es darum, dass man nicht so tun soll, als sei der Autofahrer per se ein Sünder. Mhm. Sondern der Autofahrer zahlt sehr viel für externe Kosten aller Art, nämlich 65 Cent pro Liter. Und unsere Wertschöpfungsfähigkeit wäre sofort am Ende, wenn es die Automobile nicht mehr gäbe.
Der deutsche Autofahrer ist einer der Akteure, wenn es ums Thema Klimaschutz geht, zugegebenermaßen ein kleinerer. Wir wollen uns jetzt gleich einen etwas größeren Akteur anschauen, nämlich China bzw. den chinesischen Staat. Zu Gast heute in der Plattform ist Professor Franz Josef Rademacher. Gleich reden wir hier weiter. Die Plattform ist hier bei Radio Free FM. Zu Gast heute Professor Franz Josef Rademacher. Und am Mikrofon Julius Taubert. Wir reden heute über das Thema Klimaschutz und über Ihr neues Buch, Der Milliardenjoker. Wir haben jetzt schon einige Akteure, wenn es um das Thema Klimaschutz geht, angesprochen. Wir haben nach Südamerika geschaut, nach Ecuador, Brasilien, in die USA, haben uns auch schon ein bisschen um Deutschland gekümmert. Wenn wir jetzt uns weiter in Richtung Osten orientieren, kommen wir nach China. Sie schreiben in Ihrem Buch, dass China in den letzten 3 Jahren mehr Beton verbaut hat als die USA im gesamten 20. Jahrhundert. Wie ist denn das zu erklären?
Das ist relativ einfach. China hat 1,4 Milliarden Menschen. Und China ist die wichtigste Produktionsstätte der ganzen Welt. Die Chinesen haben einen enormen Aufbruch in Richtung Wohlstand genommen. Kein Staat der Welt hat so viele Menschen aus der Armut herausgebracht wie China. Wir waren da sehr beteiligt. Die deutsche Exportwirtschaft hat da vieles finanziert. Aber das Ganze hat seinen Preis. Wir erkennen daran, dass der soziale Fortschritt, die Überwindung der Armut, automatisch einen enormen Ressourcenverbrauch zur Folge hat. Das ist bis heute immer so gewesen. Und deshalb haben die Chinesen mittlerweile auch die größten CO2-Emissionen, sind also für das Klima heute das größte Problem auf der Erde. Die Chinesen haben jetzt mehr Emissionen als die USA, Europa und Japan zusammen. Früher glaubte man immer, die USA sind das Problem. Nein, im Verhältnis zu China fallen auch die USA schon nicht mehr auf. Die Chinesen sind jetzt so weit, dass sie pro Kopf höhere Emissionen haben als die Europäer.
Als alle Europäer?
Pro Kopf gerechnet.
Pro Kopf.
Natürlich sind die Deutschen eine Ausnahme. Mhm. Das heißt, die Europäer sind bei 6,9 Tonnen, die Chinesen bei 7,5, die Deutschen sind bei 10 bis 11 Tonnen. Also die Deutschen sind eine ganz, ganz schlechte Ausnahme nach oben, auch wenn sie glauben, sie seien die Guten. Aber die Chinesen sind auf dem Weg, sogar auf das deutsche Niveau zu kommen. Denn gemäß Paris-Vertrag haben die Chinesen das Recht, ihre Emissionen weiter zu erhöhen. Die Chinesen bestehen darauf, dass sie ein Entwicklungsland sind, obwohl sie einer der größten Player auf dem Globus sind. Und deshalb erweitern die Chinesen ihre Emissionen, während bei uns viele Leute glauben, China sei das Land, in dem mit erneuerbarer Energie gezeigt wird, wie es geht.
Wie ist denn Ihr persönlicher Eindruck von China? Wenn wir uns jetzt mal bloß die nackten Zahlen anschauen, ich habe vorhin den Beton genannt, 4,5 Milliarden Tonnen wurden in den USA zwischen 1901 und 2000 verbaut, ganze 6,6 Milliarden Tonnen in China in nur 3 Jahren, nämlich von 2011 bis 2013. Die Chinesen verzeichnen immer noch ein vergleichsweise sehr hohes Wirtschaftswachstum, weitaus größer als das von Deutschland oder auch den USA. Wie sind denn die Chinesen auf gut Deutsch zu stoppen, beziehungsweise mehr für den Klimaschutz zu begeistern?
Die Chinesen werden sich auch um den Klimaschutz kümmern, weil sie ja selber auch durch die Veränderung des Klimas bedroht sind. Ich konzentriere mich lieber auf das noch größere Problem. Das noch größere Problem, das haben wir in Afrika und auf dem indischen Subkontinent. Weil die Anzahl der Menschen dort ist doppelt so hoch wie in China. Und diese Bevölkerung wächst rasant schnell. Also in 30 Jahren haben wir da die dreifache Bevölkerung von China. Und alle diese Länder sind im Moment bei nur einer Tonne CO2 pro Kopf. Das heißt, das Klimaproblem wäre noch viel schlimmer, wenn die Afrikaner und die Inder auch nur auf dem halben chinesischen Niveau wären. Mhm. Aber es sieht jetzt so aus, als würde in den nächsten 30 Jahren genau das passieren. Und wenn die auf das halbe chinesische Niveau hochgehen, mit der dreifachen Bevölkerung, dann kommt in diesen Staaten noch mehr CO2-Emissionen dazu, als die Chinesen heute haben. Und noch einmal, das ist mehr als die USA, Europa und Japan zusammengenommen.
Also wir haben dort quasi dann, Sie haben es gesagt, ein sehr, sehr großes Problem. Und auch das Bevölkerungswachstum wird ja mittlerweile in China reguliert, in afrikanischen Staaten bisher nicht. Das heißt, es ist auch davon auszugehen, dass das Ganze weiter ist. Jetzt möchten die natürlich, plakativ gesprochen, auch ein Stück des Kuchens abhaben. Sie haben es jetzt gerade gesagt, eine Tonne CO2 emittiert gerade ein Durchschnittsafrikaner. Und die haben ja lange nicht den Wohlstand, den jetzt beispielsweise die europäischen Staaten haben oder auch die Chinesen. Wie kann man denn jetzt dort politisch an die Staaten herantreten? Mit welcher Argumentation?
Meiner Ansicht nach gibt es keine Argumentation außer der folgenden. Wir helfen euch, den anvisierten Wohlstandszuwachs so zu erreichen, dass der Prozess klimaneutral ist. Also ihr müsst einen Weg finden, Wohlstand aufzubauen, der auf das Klima keinen negativen Einfluss hat. Und wir werden euch finanziell helfen, das zu schaffen, weil wir anders die Weltklimakatastrophe nicht verhindern können. Also noch deutlicher, wir können in Deutschland für Klimaschutz so viel Geld ausgeben, wie wir wollen. Das hat auf die Frage, ob wir das 2-Grad-Ziel erreichen oder nicht, überhaupt keinen Einfluss. Ein Einfluss hat, was wir mit unserem Geld in Afrika, in Indien, Pakistan und in ähnlichen Ländern bewirken, nämlich in Richtung auf klimaneutrale Wachstumsprozesse. Wenn wir die nicht zusammen hinbekommen, ist das 2-Grad-Ziel nicht zu halten.
Sie haben es vorhin erwähnt, es spielt nicht nur eine Rolle, egal in welchen Staaten wir uns jetzt bewegen, die CO2-Emissionen zu reduzieren, sondern gleichzeitig auch eine Art Kompensation zu betreiben. Wie genau die aussieht, wollen wir uns gleich anschauen. Jetzt wollen wir uns erstmal noch kurz auf Deutschland konzentrieren. Wir haben jetzt vorhin kurz erwähnt, die USA bessern sich auf gut Deutsch, haben gegenüber dem chinesischen Staat auch mittlerweile ein sehr, sehr unbedeutendes Bild, wenn es um das Thema CO2-Emissionen geht. Deutschland hat sich ja von einem Art Musterschüler in Europa gewandelt und sorgt eigentlich auch dafür, dass die Ziele, die dort in Paris vereinbart wurden, nicht erreicht werden können, vor allem nicht in der vorgegebenen Zeit. Woran liegt das denn?
Also, man muss erstmal sagen, die Paris-Ziele, wenn sie erreicht würden, würden nicht das 2-Grad-Ziel zur Folge haben. Man muss dazu sagen, die Europäer werden alle Zusagen von Paris umsetzen. Und da es eine deutsche Klimaverantwortung auf internationaler Ebene nicht gibt, sondern nur eine europäische, und das ist aus gutem Grund so, weil wir einen gemeinsamen Markt haben, werden wir als Deutsche unseren Beitrag leisten, dass die Europäer ihre Ziele alle erreichen. Alle Paris-Ziele, auch 2020, werden von Europa erreicht werden. Allerdings erreichen wir nicht unseren rechnerischen Anteil in Deutschland, sondern wir kaufen Rechtsvolumina von Rumänien und Bulgarien. Wir werden also viel Geld bezahlen. Wir werden Überschussvolumina von Rumänien und Bulgarien kaufen. Das ist gut für die Bulgaren und Rumänen. Das ist auch gut für uns. Und alle miteinander werden wir unsere Ziele erreichen. Der Punkt ist nur, selbst wenn die ganze Welt alle Ziele erreicht, die sie in Paris versprochen haben, würde es das Klimaproblem trotzdem nicht lösen. Das ist die sogenannte Ambitionslücke. Das heißt, es gibt eine große Diskrepanz zwischen dem 2-Grad-Ziel und den Versprechungen der Staaten, was sie zu tun bereit sind.
Also ein sehr interessanter Punkt. Sie sagen, selbst wenn alle Staaten bedingungslos die Ziele umsetzen, die sie beschlossen haben, dann ist das 2-Grad-Ziel noch lange nicht erreicht.
Oder präziser, die Zusagen umsetzen würden, die sie beschlossen haben. Also das eine ist, sie haben beschlossen, dass sie 2 Grad wollen. Aber das haben sie rechtlich unverbindlich beschlossen. Dann haben sie gesagt, was sie tun. Wenn sie aber tun, was sie zugesagt haben, dann reicht es nicht für das, was sie als Ziel beschlossen haben.
Und warum hat Deutschland dann seine Rolle mehr oder weniger zerstört in den letzten Jahren?
Gut, Deutschland hat eine Energiewende betrieben, bei der wir sehr, sehr schnell aus der Kernenergie raus sind.
Auch nach Fukushima?
Genau, wir haben im Grunde genommen auf einen Tsunami reagiert, der auch gar nicht primär in seinen Folgen ein kernenergetisches Problem war, sondern das eigentliche Problem war der Tsunami, der 20.000 Menschen umgebracht hat. Aber wir haben in der Folge von heute auf morgen entschieden, aus der Kernenergie rauszugehen. Jetzt gehen wir einen Weg der erneuerbaren Energie, der nur ganz schwer realisierbar ist, wenn man gleichzeitig Versorgungssicherheit will, wenn man die Standards einer Industrienation will, wenn man Chips produzieren will und die Spannung darf nicht mal eine Sekunde abfallen. Wenn man in einer solchen Welt lebt, tut man sich mit erneuerbaren Energien ganz schwer, vor allen Dingen, wenn man keine vernünftigen fossilen oder auch atomaren Rückfallpositionen hat. Und darum ist die Wende bei uns so teuer.
Und deshalb zahlen ja auch viele Stromabnehmer am Ende des Jahres eine etwas dickere Rechnung noch.
Und zwar immer wieder eine immer noch dickere Rechnung. Und weil die Rechnung jetzt sowieso so hoch ist, bauen wir keine neuen Gaskraftwerke, die wenig Emissionen hätten, sondern lassen die alten abgeschriebenen Kohlekraftwerke laufen, weil die uns die Reservekapazität möglichst billig liefern. Und da das eh alles schon so teuer ist, wollen wir dann die billige Lösung, aber die billige Lösung hat dann eben die hohen CO2-Emissionen zur Folge.
Zu Gast heute in der Plattform ist Professor Franz Josef Rademacher. Wir haben jetzt gerade eben die Rolle Deutschlands angeschaut und vor allem auch die deutsche Klimapolitik. Jetzt wollen wir auch vor allem auch das zweite Titel des Buches, wie Deutschland und Europa den globalen Klimaschutz revolutionieren können, anschauen. Das tun wir jetzt gleich. Ihr hört die Plattform bei Radio 4FM. Am Mikrofon ist Julius Tauber, zu Gast ist Professor Franz Josef Rademacher. Wie bei jeder spannenden Sendung rennt uns leider die Zeit davon. Wir möchten aber trotzdem zum Abschluss der heutigen Sendung auch nochmal das Thema ansprechen, was können denn wir selber tun, um am 2-Grad-Ziel zu arbeiten. Und vorher aber noch das Thema Kompensation bzw. Kompensierung ansprechen. Es geht nicht nur darum, wir haben es auch im Laufe der Sendung besprochen, die Treibhausgasemissionen zu reduzieren, sondern gleichzeitig auch anderweitig dran zu arbeiten, dass wir diese Emissionen, die wir haben, kompensieren können. Wie kann das denn kurz gesagt gelingen?
Also wir können grundsätzlich, indem wir der Atmosphäre CO2 entziehen, die Bilanzsituation für das Klima verbessern. Die wichtigsten Mechanismen sind Aufforstung und Humusbildung. Damit haben wir wichtige Bezüge zur Forstwirtschaft und zur Landwirtschaft. Hier geht es potenziell um 2 Milliarden Hektar. Das sind riesige Flächen auf der Welt, heute häufig degradierte Flächen, zum Beispiel durch Verwüstung oder durch Rodung von Regenwäldern. Und hier ist ein Riesenpotenzial, Wertschöpfung, nämlich Nahrung und Holz, zu koppeln mit Negativemissionen von CO2. Mhm. Und das sind die entscheidenden Hebel, mit denen wir den Wohlstandsaufbau in Afrika und in Indien vorantreiben können und gleichzeitig dabei dem Klima helfen.
Da sind wir jetzt wieder beim vorigen Punkt. Nicht nur Fingerpointing betreiben, sondern auch aktiv zeigen, wie es gehen kann und vor allem ein klimafreundliches Wachstum zu gewährleisten. Denn natürlich möchten auch die Afrikaner, wir haben es vorhin vom Stück des Kuchens gehabt, ein Stück abhaben. Jetzt sind wir Deutschen als Wohlstandsgesellschaft natürlich auch gefragt, nicht nur die Politik, sondern auch jeder Einzelne von uns. Wir möchten jetzt uns nicht nur auf solche Themen wie Strom abstellen, Standby-Modus vermeiden und so weiter beschränken, sondern möchten noch ein bisschen weitergehen. Welche Erfahrungen haben Sie jetzt im Rahmen Ihrer Vorträge, Ihrer Recherche auch für Ihr Buch gemacht? Was kann jeder Einzelne denn besonders effektiv tun?
Das Beste, was man meiner Ansicht nach tun kann, ist CO2-Zertifikate aus Projekten in Nicht-Industrieländern kaufen. Die Projekte sind der wesentliche Ort, wo es passiert. Gute Projekte helfen den Menschen, helfen der Natur und erzeugen negative CO2-Emissionen. Die Zertifikate gibt es für Preise um die 10, 15 Euro.
Also durchaus erschwinglich?
Ja, vor allen Dingen, wenn man die normalen Emissionen eines Deutschen nimmt, die bei etwa 10 Tonnen liegen, dann kann man für etwa 150 Euro im Jahr alle seine eigenen CO2-Emissionen kompensieren, ist in dem Sinne klimaneutral. Heute tun das zum Beispiel viele Leute, wenn sie fliegen. Alle großen Sportevents bei uns sind bereits klimaneutral. Da wird einfach für gesorgt. Viele große Events stellen sich klimaneutral. Natürlich tun das auch viele Firmen, also zum Beispiel die Münchener Rück, die Commerzbank, SAP, unser größtes Softwarehaus hier in Ulm, die Firma Zwickroll, für die Schokoladenliebhaber, zum Beispiel Rittersport. Alle diese Unternehmen sind klimaneutral über Kompensation und über die Kompensation finanzieren sie mit, dass diese klugen Projekte stattfinden, die den Wohlstand zum Beispiel nach Afrika oder Ecuador bringen, aber gleichzeitig das Klima bilanziell geschützt wird.
Also jeder von uns kann am Thema aktiv arbeiten. Herzlichen Dank nochmal für diese Ausführung und vor allem auch für Ihren heutigen Besuch in der Sendung. Wir möchten am Schluss nochmal auf Ihr Buch verweisen, der Milliardenschurke, wie Deutschland und Europa den globalen Klimaschutz revolutionieren können. Dort können Sie auch nochmal viele Themen nachlesen und dort könnt ihr euch vor allem auch schlau machen, was das Thema Klimapolitik angeht. Herr Professor, herzlichen Dank für Ihren heutigen Besuch in der Sendung und wir hoffen, wir hören Sie bald wieder.
Ja, danke Ihnen.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/Plattform.